Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt die Jule Reimer. Sie erhitzen die Gemüter an einem heißen Tag noch mehr. Die Luftmessstationen, die in manchen Straßen einer ganzen Reihe von Städten Deutschlands sehr hohe Stickoxid- und Feinstaubwerte messen. Was dann in diesen Bereichen zu punktuellen Fahrverboten führt, die wiederum in erster Linie Dieselautos treffen. Der Kasus Knaxus, noch in Sichtweite dieser Messstationen, kann die Luft unter Umständen schon weniger belastet sein. Messen die Umweltbehörden also an der richtigen Stelle, sind Fahrverbote überhaupt gerechtfertigt? Heute hat der Europäische Gerichtshof dazu ein Urteil gesprochen, mehr dazu gleich. Ansonsten geht es heute ziemlich viel ums Wasser. Das Wattenmeer feiert sein 10-jähriges als Weltkulturerbe. Mit der Hitze wird eben auch der Wassermangel greifbarer. Wissenschaftler stellen jetzt fest, Meerwasserentsalzungsanlagen sind keine nachhaltige Lösung für Süßwasserknappheit. Wir berichten, wie sich mit dem Ökolandbau dieser Süßwasserknappheit begegnen lässt. Und im Verbrauchertipp geht es um die Ergebnisse der Stiftung Warentest beim Vergleich der Qualität von Leitungswasser oder Mineralwasser aus dem Supermarktregal. Doch zuerst blicken wir auf die Europäische Union. Die meisten Erwachsenen können eine höhere Luftbelastung durch den Straßenverkehr auf den ersten Blick eigentlich ganz gut wegstecken, auch wenn Umweltmediziner grundsätzlich vor Stickoxiden und Feinstaub als Gesundheitsgefahr warnen. Die Grenzwerte der Europäischen Union zielen aber vor allen Dingen auch auf schwangere Kinder oder Asthmakranke ab, die an belasteten Straßen leben. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, Mittelwerte, die an Messstationen gemessen werden, zu bilden. Das geht nicht. Bereits bei einer einzelnen Überschreitung an einer Messstation dieser Grenzwerte, da muss gehandelt werden. Frage an unseren EU-Korrespondenten Paul Vorreiter. Sagen Sie bitte nochmal, worum genau ging es in diesem Rechtsstreit?
In dem Fall ging es darum, dass ein belgisches Gericht Klarheit haben wollte, ob denn die nationalen Gerichte prüfen dürfen, ob die Behörden die Messstationen auch an der richtigen Stelle eingesetzt haben. In dem Fall ging es darum, dass Einwohner aus der Region Brüssel und eine Umweltorganisation, die haben sich gestritten, eben mit der Region Brüssel darüber, ob für das Gebiet ein ausreichender Luftqualitätsplan erstellt wurde. Und die Gutachterin am EuGH, die hatte sich im Februar schon dazu geäußert und dafür ausgesprochen, dass die Gerichte auf Antrag der Betroffenen diese Lage der ortsfesten Messstationen überprüfen dürfen, in Hinblick auf die EU-Luftqualitätsrichtlinie, die da auch Vorgaben gibt, wie die Messstationen einzurichten sind, nämlich da, wo die höchsten Belastungen anzunehmen sind, etwa bei Stickoxiden oder Partikeln. Und eine weitere Frage in dem Streit war, ab wann dann ein Verstoß gegen die Richtlinie gegeben ist, ob anhand eines einzelnen Messergebnisses festgestellt werden kann, dass es sich um eine Gesundheitsgefährdung handelt. Und das haben Sie jetzt gerade auch schon gesagt, da hat der EuGH auch im Sinne der Gutachterin jetzt geurteilt, ein einzelner Wert reicht eben aus, um einen Verstoß darzustellen.
Mhm. Kann man das Urteil jetzt nochmal aufdröseln? Oder gucken wir direkt auf Reaktionen?
Es gibt noch weitere Implikationen. Die wichtigste wird wahrscheinlich sein, dass sich Einzelpersonen eben vor Gericht berufen dürfen auf die EU-Luftqualitätsrichtlinie, die da eben detailliert regelt, wo diese Probeannahmestellen aufzustellen sind. Da ist zu lesen, von maximal 10 Meter von der Straße entfernt. In der Regel sollten die Proben in einer Höhe von 1,50 Meter bis 5 Metern genommen werden. Und für die Behörden ergeben sich aus diesem Urteil auch Verpflichtungen, denn sie müssen die Standorte so wählen, dass die Gefahr verringert wird, dass in Gebieten unbemerkt Grenzwerte überschritten werden. Das heißt, sie müssen das wissenschaftlich fundieren, dokumentieren, übrigens auch laufend dokumentieren, um sicherzustellen, dass die Messstationen auch im Zeitverlauf immer noch an der richtigen Stelle sind. Und da, wo die Behörden ihre Messstellen falsch eingesetzt haben, da können die Gerichte Änderungen anordnen. Und das ist eben jetzt auch eine weitere Folge davon.
Erste Reaktion?
Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, der freut sich über diese Klarstellung aus Luxemburg, dass eben an jeder einzelnen Stelle, wo in einer Stadt eine Überschreitung festgestellt wird, die Grenzwerte eingehalten werden müssen. Und aus seiner Sicht bedeutet das,
dass wir mehr Fahrverbote für die besonders schmutzigen Dieselfahrzeuge bekommen. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass wir endlich die Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller dann auch in der Praxis sehen.
Und wie zu erwarten war, befeuert dieses Urteil auch die bundespolitische Diskussion. Da ist zum Beispiel zu lesen von der verkehrspolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ingrid Remmers. Das EuGH-Urteil zeige, dass nicht die Grenzwerte in Frage zu stellen seien, sondern die Besetzung des Verkehrsministerpostens, schreibt sie wörtlich. Scheuers Taktik, die Grenzwerte anzuzweifeln und die Messgeräte so lange hin und her zu schieben, bis die Ergebnisse passen, das sei nun endgültig gescheitert.
Paul, Vorreiter über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Umgang mit den Messstellen gegen Luftverschmutzung im Straßenverkehr. Dankeschön. Ja, der Duft nach salziger Luft, ein endloser Horizont sowie das tägliche Spiel von Ebbe und Flut. So riecht, so schmeckt und so fühlt sich das Wattenmeer an der Nordseeküste Deutschlands an. Heute vor 10 Jahren wurde ungefähr um diese Zeit im spanischen Sevilla wurden große Teile des deutschen und niederländischen Wattenmeeres in das UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen, also damit auf eine Stufe mit dem Grand Canyon in den USA zum Beispiel gestellt. Der Weg dahin zum Weltnaturerbe Wattenmeer war aber kein einfacher. Allein in Schleswig-Holstein hat es fast 10 Jahre gedauert, bis alle Landkreise dem Antrag zustimmten. Warum Menschen erstmal dagegen waren, das weiß unser Landeskorrespondent Christian Wolf, der sich an der Westküste Schleswig-Holsteins auf Spurensuche begeben hat.
Die Nordseeküste Schleswig-Holsteins mit seinen unzähligen Seevögeln und Seehunden ist von Tönning aus noch ein paar Kilometer entfernt. Am Horizont lässt sich das Wattenmeer aber erahnen. In der kleinen nordfriesischen Gemeinde in der Nähe des berühmten St. Peter-Ording hat die Nationalparkverwaltung Schleswig-Holstein die Zentrale. Seit 20 Jahren betreibt die Verwaltung hier auch das Multima Wattforum. Das Infozentrum gibt Besuchern Auskunft über das Wattenmeer. Eine 7. Klasse aus Mainz will das Angebot auf 3 Ebenen nutzen und alles über das Weltnaturerbe erfahren. Ich bekomme eine persönliche Führung von Detlef Hansen. Er ist der Leiter der Nationalparkverwaltung und seit 35 Jahren dabei. Als im spanischen Sevilla die Entscheidung der UNESCO fiel, war er allerdings nicht da. Per SMS wird Hansen von einem Kollegen informiert, aber zu früh.
Denn er hatte eine SMS vorbereitet, die er dann nur abdrücken wollte, wenn dann der Hammer gefallen war. Also mussten wir die Gläser noch mal stehen lassen und 5 Minuten später sagt er, jetzt ist es geschafft, great, wir sind Weltnaturerbe. Das ist das, was bei mir so in Erinnerung bleibt. Es war ein großartiger Moment, weil es war quasi die Ernte für 10 Jahre intensiver Arbeit an dieser Antragstellung.
Die Menschen in Dithmarschen, also im südlichen Teil des schleswig-holsteinischen Wattenmeers, sind nach einem Jahr vom Antrag der Nationalparkbehörde überzeugt. Nicht so die Nordfriesen im nördlichen Teil. Hier musste Überzeugungsarbeit geleistet werden, erinnert sich Detlef Hansen.
Keiner war gegen besseren Wattenmeerschutz, aber man war sich uneins über den Weg dorthin. Viele Einheimische hatten Angst, dass traditionelle Nutzung nicht mehr stattfinden dürfen, dass der Nationalpark unter eine Käseglocke kommt und dann viele Dinge, die für unsere einheimische Bevölkerung selbstverständlich nicht mehr erlaubt sind.
Nach 10 Jahren Weltnaturerbe Wattenmeer sind die Zweifel restlos aus der Welt geschaffen.
Ja, die Region hat es ganz schnell begriffen, dass was für ein Pfund sie hier vor der Haustür haben. Und wenn man auf die Karte Nationalpark und Welterbe setzt, dann ist das für jeden Marketingleiter ein Glücksfall. Ich bringe das immer so auf den Nenner, jetzt gerade auch bei 10 Jahre Weltnaturerbe, das ist das Beste, was der Natur des Wattenmeeres passieren konnte, aber auch seinen Menschen.
Ein kurzer Ortswechsel in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel. Dass Umweltschutz und Tourismus im Wattenmeer problemlos funktionieren, freut auch Umweltminister Jan-Philipp Albrecht.
Wir haben über die Jahre tatsächlich hier in diesem Nationalpark Wattenmeer das Zusammenleben von Schutz und Nutzen und Nutzung wirklich kultiviert. Es wurde immer besser. Früher waren die Widerstände ja sehr viel stärker. Heute ist davon nichts mehr zu spüren. Tourismus und Naturschutz haben hier eine wirklich einzigartige Symbiose erarbeitet. Und das hilft beiden Seiten und das ist toll.
Doch welche Zukunft kann das Wattenmeer haben? Denn Probleme gibt es viele, wie etwa Übersäuerung der Meere, steigende Meeresspiegel und natürlich die anhaltende Verschmutzung der Weltmeere, insbesondere durch Plastik. Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht glaubt aber daran, dass die zu bewältigen sind.
Ich wünsche mir, dass es einmal so weitergeht in der gemeinsamen Arbeit an einem Nationalpark, der lebt und der Leute anzieht und der zeigt, wie es funktionieren kann, dass man mit der Natur nachhaltig gemeinsam leben kann und so einen einzigartigen Raum auch bewahren kann. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht sogar darüber hinausgehen und in die Welt hinein eine Botschaft senden. Hier kann man Klimaschutz gestalten, hier kann man ihn erfahren und hier kann man auch Lösungen finden für die großen Herausforderungen, die wir nicht nicht nur im Wattenmeer, sondern überall gemeinsam haben.
Deshalb hat Schleswig-Holstein schon vor 4 Jahren die sogenannte Strategie Wattenmeer 2010 beschlossen. So soll beispielsweise durch Aufspülung von Sedimenten dem steigenden Meeresspiegel entgegengewirkt werden. Außerdem soll gewährleistet werden, dass es auch in 80 Jahren noch ein Weltnaturerbe Wattenmeer in Schleswig-Holstein existiert.
Christian Wolf über 10 Jahre Weltkulturerbe Wattenmeer. Mit der Hitze wird auch der Wassermangel greifbar und mit jedem Grad Celsius, um das sich die mittlere Erdtemperatur erhöht, wird dieser dramatischer ausfallen. Bereits jetzt konsumieren weltweit 300 Millionen Menschen entsalztes Meerwasser. Doch die Technik hat auch Nachteile. Sie verleitet zum sorglosen Umgang mit der Ressource Wasser und sie belastet das Meer erheblich. Brigitte Kramer berichtet.
Die UNO schätzt, dass wir bis 2050 doppelt so viel Lebensmittel produzieren müssen wie derzeit. Und die Landwirtschaft ist der größte Wasserverbraucher. Deswegen brauchen wir neue Wasserressourcen, die uns die Meerwasserentsalzung erschließen kann. Man darf nicht vergessen, dass 97% der Wasservorräte der Erde im Meer sind.
Der spanische Chemiker Domingo Zarzo arbeitet bei einem großen Hersteller von Meerwasserentsalzungsanlagen. Der Markt boomt. Rund 300 Millionen Menschen sind heute bereits auf künstlich erzeugtes Süßwasser angewiesen. Produziert wird es in knapp 20.000 Anlagen weltweit. Die meisten stehen im Nahen Osten und in Nordafrika, aber auch Spaniens Wirtschaft hängt längst davon ab.
Die Entsalzung beginnt in Spanien in den 60er Jahren. Die erste Anlage war auf Lanzarote, eine kleine Destillationsanlage. Die Kanarischen Inseln haben sich dann ja enorm entwickelt. Der Boom kam dann 2004. Ab da hat Spanien viel Geld der Europäischen Union in große Entsalzungsanlagen entlang der Mittelmeerküste gesteckt.
Bei beiden gängigen Techniken, der Destillation und der Umkehrosmose, entstehen am Ende Süßwasser und hochkonzentrierte Salzlake, das Abfallprodukt. Um diese Lake entsteht gerade eine öffentliche Diskussion. Eine Studie im Auftrag der Universität der Vereinten Nationen hat jüngst bestätigt, die hochkonzentrierte Salzlake, die ins Meer zurückgeleitet wird, das sind rund 142 Millionen Kubikmeter täglich, 50% mehr als angenommen, ist mit giftigen Rückständen belastet. Markus Spindler ist Professor für Thermodynamik an der Technischen Universität München.
Das verursacht gewisse Probleme. Bei thermischen Anlagen ist es so, dass man leider Schwermetalle findet, auch in Spuren. Und bei der Umkehrosmose gibt es noch das Problem mit den Chemikalien, Antikalk, Chlor und Dechlorinierungsmittel. Man versucht, die Probleme dadurch zu minimieren, dass man die Sohle quasi homöopathisch über sehr, sehr viele kleine Leitungen dem Meer wieder zuführt. Also man fächert das Ganze auf.
Die Umweltauflagen für Meerwasserentsalzung werden wohl strenger werden und das wird die Kosten erhöhen. Gut so, findet der Ingenieur Olaf Göbel. Er hat lange den Bau von Anlagen beaufsichtigt. Heute unterrichtet er Energietechnik an der Hochschule Hamm-Lippstadt.
Süßwasser sollte man niemals verschwenden. Es wurde früher oftmals verschwendet, weil es halt sehr, sehr billig war. Man hat einfach Löcher gebohrt, hat es hochgepumpt und jetzt ist es plötzlich nicht mehr da. Jetzt baut man Meerwasserentsalzungsanlagen und die Kunden erwarten, dass das Wasser genauso billig ist wie vorher. Und wenn es das ist, werden sie es weiter genauso verschwenden. Die Menschen müssen einfach akzeptieren, dass manche Sachen, die sie verbrauchen, einen gewissen Wert haben. Die Menschen denken immer, es geht immer so weiter wie bisher. Und das ist einfach nicht so.
Meerwasserentsalzungsanlagen sind nicht nachhaltig, Brigitte Kramer berichtete. Wenn DBV-Präsident Joachim Ruckwied heute Mittag auf dem Deutschen Bauerntag im sächsischen Schkeuditz seine Grundsatzrede halten wird, da warnt er mit Sicherheit auch vor der Gefahr eines erneuten Dürresommers. Aber nicht nur die Ernte ist gefährdet. Wo viel Gülle aus der intensiven Haltung von Schweinen, Hühnern, Puten oder Rindern oder viel synthetischer Stickstoffdünger auf die Felder ausgebracht wird, da ist das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet, teilweise auch mit Pestizid und Arzneirückständen. Das gibt selbst in Regionen, wo mehr Ackerbau als Viehhaltung betrieben wird. Auch im trockenen Unterfranken zum Beispiel werden Grenzwerte überschritten. In dieser nordbayerischen Getreideanbauregion setzt die Bezirksregierung auf Grundwasserschutz durch Ökolandbau und lädt jedes Jahr Bauern aus der Region zu einem Praxistag auf einen Biohof ein. Anke Petermann war dabei.
Unterfranken gilt als Bayerns Steppe. Hier an der Grenze zu Hessen und Baden-Württemberg verschärft der Klimawandel die Trockenheit. In den Tiefen bildet sich wenig neues Grundwasser. Mangels Regen landet überschüssiger Dünger weitgehend unverdünnt darin als potenziell gesundheitsschädliches Nitrat. In dieser Trockenzone in Egenhausen bei Schweinfurt bewirtschaftet die Familie Römert einen Biohof mit Zuckerrüben, Kartoffel, Getreideanbau und 80 Fersen, weiblichen Jungrindern. Einige bewegen sich soeben vom Maststall ins Freie.
Die Tiere haben überall Zugang zum Heu. Gefüttert wird Luzerne Silage oder Luzerne Grün. Der Aufwand ist natürlich enorm, aber durch diese Haltungsform ist für uns eigentlich ein Tierarzt ein Fremdwort.
Erzählt Andreas Römert mit Mini-Mikrofon, damit ihn auf dem Praxistag alle 80 Bauern verstehen, darunter biologisch wirtschaftende, konventionelle und umstellungswillige.
Also wenn ich überlege, was für ein Medikamenteneinsatz, das wir früher in der Bullenmast gehabt haben, im Vergleich zu heute, das ist enorm. Also das ist eigentlich gar nichts mehr.
Seit 1993 Ökoanbau, seit 2003 nach den strengen Richtlinien des Demeter-Anbauverbandes. Was Andreas Römert das gebracht hat?
Weniger Erträge, aber dafür bessere Qualitäten, gesundere Nahrungsmittel. Der Verbraucher muss es halt noch verstehen und dementsprechend einkaufen.
Keine Pestizidrückstände, so gut wie keine Tierarznei. Das ist praktizierter Wasserschutz, findet Robert Hermanowski, Geschäftsführer des Forschungsinstituts für biologischen Landbau. In der Umgebung von Tierstellen mit konventioneller Haltung lasse sich dagegen beobachten,
dass sich dort resistente Keime ergeben durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika.
Die Aktion Grundwasserschutz durch Ökolandbau zieht bei unterfränkischen Bauern. Allein in den ersten 8 Jahren hat sich die Zahl der Biohöfe fast verdoppelt. Die Zuwachsraten für den grundwasserschonenden Ökolandbau bleiben dynamisch. Koordinator Bernhard Schwab vom Amt für Landwirtschaft in Bamberg will demonstrieren,
wo auch dann wirtschaftlicher Erfolg erkennbar ist und das zieht Nachahmer an.
Lohnt sich die Umstellung auf Öko, wollen konventionelle Bauern von Wolfram Dienel wissen. Der Marktexperte aus Leipzig antwortet:
Unter den Bedingungen, die wir haben, bin ich optimistisch, dass mit 5-10% Marktwachstum absehbar weitergeht.
Es gäbe immer mehr Kunden, die Bioware aus Deutschland wollten. Tierhaltung ist im Ökolandbau an die Größe der Ackerfläche eines Hofs gebunden. Biobauern können also nur eine begrenzte Menge Tiere halten. Sie düngen ihre Felder hauptsächlich mit Mist. Synthetischen Dünger dürfen sie nicht zukaufen. Stattdessen bauen sie auf eine kluge Fruchtfolge mit Stickstoffsammlern wie der Luzerne. Mindestens 2 weitere Getreidebauern auf dem Praxistag überzeugt das. Sie wollen auf Öko umsteigen. Denn
so will ich eigentlich auch nichts mehr weitermachen. Also mit dem ganzen Düngerei, Spitzerei und man sieht es ja nur mit dem Klima oder Artenvielfalt oder auch die kleinen Tiere, dass es doch schon wegen in die schlechtere Richtung geht, wegen die bessere.
Am Riechen können wir selber nichts ändern. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir unsere Bewirtschaftung so ändern, dass wir das Wasser, das vom Himmel fällt, quasi so nutzen und nicht schädigen, dass wir es für die nächsten Generationen quasi immer noch sauber halten.
Herumgesprochen hat sich das umstellungswillige Hilfe bekommen vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und den Anbauverbänden.
Aus Unterfranken hörten Sie Anke Petermann. Brasiliens neue Regierung unter Jair Bolsonaro will die Zeit zurückdrehen. Treibende Kräfte sind die extrem konservativen evangelikalen Kirchen, die Militärs, die in Brasilien seit Jahrhunderten sehr starke Fraktion der Großgrundbesitzer sowie die exportorientierte Agrarindustrie. Diese setzte jetzt erhebliche Lockerungen bei der Zulassung von Pestiziden durch. Unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik weiß mehr.
Schon jetzt gilt Brasilien als das Land, das weltweit am meisten Pflanzenschutzmittel versprüht. Die Regierung von Jair Bolsonaro arbeitet daran, die noch bestehenden Hürden und Einschränkungen zu beseitigen. Seit ihrem Amtsantritt im Januar hat die Regierung rund 240 zusätzliche Mittel freigegeben, berichten brasilianische Zeitungen. Allein diese Woche sind noch einmal 42 Substanzen dazugekommen. Warnungen von Umweltverbänden werden in den Wind geschlagen. Eines der jetzt zugelassenen Produkte ist laut Greenpeace noch nicht einmal getestet worden. Fast die Hälfte werde als hochgiftig eingestuft. Die Regierung überschwemmt Brasilien mit Gift, warnt die Umweltschutzorganisation. 30% der neu zugelassenen Substanzen seien umstritten oder in der Europäischen Union sogar verboten. Das Landwirtschaftsministerium macht keinen Hehl daraus, wo die Prioritäten liegen. Man werde, im Gegensatz zu früheren Regierungen, keinen ideologischen Kriterien folgen, hatte Landwirtschaftsministerin Teresa Cristina gesagt. Durch die Freigabe weiterer Pflanzenschutzmittel wolle man die industrielle Landwirtschaft entbürokratisieren und ihr helfen, Kosten zu sparen. Sowohl im Wahlkampf als auch jetzt wurde und wird die Regierung Bolsonaro von den Vertretern der Agrarindustrie im Kongress unterstützt. Diese bilden einen der wichtigsten Machtblöcke im brasilianischen Parlament.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wasser trinken hilft gegen Hitze, doch muss es wirklich Mineralwasser aus der Flasche sein oder tut es aus Trinkwasser aus dem Hahn? Testergebnisse der Stiftung Warentest im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Ginge es allein nach dem Preis, dann wäre die Frage Mineralwasser oder Trinkwasser aus dem Hahn recht schnell beantwortet. Denn mit dem günstigsten Mineralwasser in dieser Untersuchung müssten Verbraucher mit etwas mehr als 70 Euro jährlich rechnen. Vorausgesetzt, sie trinken die von Ernährungswissenschaftlern empfohlene Menge von 1,5 Litern täglich. Wer auf Wasser aus dem Hahn zurückgreift, muss dafür nur gut 2 Euro einkalkulieren. Doch wie steht es um die Qualität? Entscheidend hierfür die Laboranalyse. In jedem zweiten stillen Mineralwasser wurden nennenswerte Gehalte an kritischen Stoffen oder Verunreinigungen nachgewiesen. Hinzu kommen Wasser- oder Bodenkeime, sagt Sarah Waldau von der Stiftung Warentest.
Das ist gerade bei stillem Mineralwasser mitunter ein Problem, weil da keine Kohlensäure drin ist, die das Keimwachstum hemmt. Und wir haben tatsächlich ein Biomineralwasser gefunden, was sehr stark mit Keimen belastet war. Und auch mit einem Krankenhauskeim, der gegen viele Antibiotika resistent ist. Das ist nicht nur für Immunschwache gefährlich, es kann sogar mitunter für Gesunde ein gewisses Risiko bergen. Deswegen haben wir dieses Wasser mit mangelhaft bewertet.
In diesem Fall die Rheinsberger Preußenquelle. In einigen anderen Flaschenprodukten wurden beispielsweise auch erhöhte Gehalte an Radium-228 nachgewiesen. Dieser radioaktive Stoff ist natürlichen Ursprungs. Er kann aus tiefem Gestein ins Wasser gelangen. Ein akutes Gesundheitsrisiko bestehe aber ausdrücklich nicht, so die Stiftung Warentest. Entscheidend für die Bewertung der stillen Mineralwässer sind die Vorgaben der Mineral- und Tafelwasserverordnung. In der Untersuchung vorn lagen Mineralwässer von Edeka, Aldi Nord und Rewe. Sie kosten 13 Cent pro Liter. Mit gut bewertet wurden 15 von 32 Testprodukten. Bei der Untersuchung von Wasser aus dem Hahn gilt die Trinkwasserverordnung als Qualitätsmaßstab. Auch hier sind dank verbesserter Laboranalysen inzwischen deutlich mehr Verunreinigungen nachweisbar. Das gilt für Nitrate aus der Gülle der Landwirtschaft ebenso wie für Spuren von Pestiziden oder in Großstädten für Medikamentenrückstände. Doch die Stichproben an 20 Orten in Deutschland waren beruhigend.
Alle Wässer halten die Kriterien ein, die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung, also die Qualität stimmt, kommt gutes Wasser aus dem Trinkhahn.
Fazit des Vergleichs: Es spreche doch einiges für Trinkwasser aus dem Hahn. Nicht nur der Preis, auch ökologische Aspekte, so Warentesterin Sarah Waldau.
Es muss nicht verpackt werden, es muss nicht transportiert werden. Es kommt aus dem Hahn und ist aus der Region. Was für Mineralwasser spricht, ist eben, dass ich da eine breite Auswahl habe. Also da gibt es ja mitunter schon Geschmacksunterschiede. Nicht jedem schmeckt jedes Wasser. Und am Wohnort kann ich es nicht wechseln. Auch wenn ich zum Beispiel auf bestimmte Mineralstoffe Wert lege, kann ich auch auf Mineralwasser zurückgreifen.
Allerdings nur auf bestimmte, denn einige Mineralwässer haben hohe Gehalte, andere nicht und liegen sogar noch unter dem Durchschnitt des Trinkwassers aus dem Hahn. Die Stiftung Warentest empfiehlt bei diesem Aspekt die bundesweit angebotenen Produkte Extaler Mineralquell und Contrex, beide mit gut bewertet und mit einem hohen Anteil an Mineralstoffen.
Dieter Nürnberger, Einzelheiten zum Mordfall Lübcke ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.